Herzlich willkommen bei Burn for IT by EX. Mein Name ist Nicolas Frey und ich habe heute zwei Technikbegeisterte mit dabei. Golo Roden und JP. Grüß euch.
Hi, grüßt euch.
Schön, dass wir da sein dürfen.
Ja, auf jeden Fall.
Yay. Yeah. Super. Genau, ich habe von Technikbegeisterung gesprochen, aber heute geht's eher weniger um die Technik, sondern mehr um die Methoden. Und der Titel unserer Folge ist Postagilität. Und Postagilität ist das, wo wir heute vielleicht im postagilen Nirvana landen wollen am Ende. Aber da gibt's, glaube ich, erst noch mal eine Menge aufzuarbeiten. Und erstmal natürlich, Golo, du bist zum ersten Mal bei uns und wir sind begeistert, dass du da bist. Und stell dich doch mal vor, was machst du so, wo kommst du her?
Ja, vielen Dank. Also ich habe ja eben schon gesagt, danke, dass ich da sein darf. Freue mich da auch sehr drüber. Und mein Name ist Golo Roden. Ich bin Gründer und CTO eines IT-Beratungsunternehmens namens The Native Web. Und uns gibt es jetzt seit rund 12 Jahren. Und wir haben uns eigentlich ursprünglich mal auf Web- und Cloud-Technologien spezialisiert. Da kommt auch der Name The Native Web eben her. Haben aber im Laufe der Zeit festgestellt, dass es gibt ja sehr viele Softwareprojekte, die scheitern. Und dass Softwareprojekte zu spät fertig werden, dass sie zu teuer sind, dass sie ihr Ziel verfehlen und so weiter. Und da wird dann häufig nach technischen Gründen gesucht. Und wir haben aber festgestellt, dass ein Hauptproblem viel eher ist, dass es oft ein Kommunikationsgap gibt zwischen Fachabteilungen und Business auf der einen Seite und Entwicklungsabteilungen auf der anderen Seite, dass zu wenig miteinander geredet wird oder dass auch sehr viel oft aneinander vorbeigeredet wird. Und Softwareentwicklung wird häufig als technischer Selbstzweck quasi angesehen. Aber am Ende des Tages entwickeln wir ja nicht Software, weil es so cool ist, Software zu entwickeln, sondern um ein fachliches Problem zu lösen. Und das funktioniert natürlich nicht gut, wenn du das fachliche Problem nicht adäquat verstanden hast. Und da herrscht also so eine gewisse Lücke, so eine gewisse Kluft. Und wir als Unternehmen, wir gehen da beratend mit rein. Wir unterstützen unsere Kunden bei der Konzeption von Software, bei der Architektur von Software, auch noch bei der Umsetzung von Software. Und sind so ein bisschen der Brückenkopf zwischen auf der einen Seite eben der Entwicklung und auf der anderen Seite der Fachlichkeit mit, das hört sich immer so ein bisschen plakativ an, aber mit dem Ziel im Endeffekt, dass man bessere Software in kürzerer Zeit nachher entwickeln kann. Und von daher haben wir uns ein bisschen so von der reinen Technologie entfernt und Domain-Driven Design spielt eine große Rolle bei uns, Event-Sourcing spielt eine große Rolle, verteilte Architektur, das sind alles so Themen aus der technischen Seite, aber eben auch die Empathie, die Kommunikation, das fachliche Verständnis. Und da kommst du natürlich auch mit Entwicklungsprozessen in Berührung. Ja. Also das ist erstmal so das, was wir so machen.
Spannend. Und du hast jetzt gesagt, du bist CTO und berätst natürlich auch die Kunden, aber du machst noch viel mehr. Du hast ja auch YouTube-Channel, du schreibst Blogartikel, du brennst ja richtig für das Thema. Also du hast da, denke ich, du atmest das Thema und du gibst auch der Community eine Menge zurück. Und so sind wir auch auf dich gekommen. Also wir haben den Heise-Artikel gelesen, wo es um Postagilität ging und Scrum und agile Methoden. Und der hat ja richtig reingehauen, oder?
Ja, das stimmt. Also das Lustige ist, dass der Begriff Postagilität in dem Artikel übrigens kein einziges Mal gefallen ist. Das ist irgendwie so ein Label, was danach in der Diskussion um den Artikel herum entstanden ist. Mhm. Der Artikel beziehungsweise das zugrunde liegende Video hieß eigentlich, warum keiner mehr agil arbeiten will, was ja schon so ein bisschen provokant angelegt ist. Und das Video hat inzwischen auch, das ist Ende August erschienen, also jetzt ungefähr 3 Monate alt, das hat inzwischen über 130.000 Aufrufe, was ich krass viel finde. Also, und wenn man sich überlegt, wie viele Menschen das sind, die, wenn du die an einem Ort versammeln würdest, die das quasi sehen oder lesen, das ist unvorstellbar viel. Und das freut mich natürlich auf der einen Seite sehr, dass das Video beziehungsweise der Blogpost auch so einen Impact gehabt hat. Es sind aber auch sehr spannende Diskussionen darum entstanden. Also insofern, ja, ich glaube, der Artikel hat schon auf der einen Seite in gewissem Sinne einen Nerv getroffen und dann aber auch zu spannenden Thesen und Diskussionen und Ähnlichem geführt.
Bevor wir jetzt so in das Thema Postagilität gehen, müssen wir erstmal erklären, was ist denn Agilität überhaupt? Was ich viel spannender fand als den ersten Artikel, war der zweite, nur Mut, endlich raus aus der Scrum-Hölle, weil ich kein großer Freund von Scrum bin. Zum einen arbeite ich nicht gern in einem komplett Scrum aufgebauten Team. Zum anderen verstehe ich aber auch manche Ansätze nicht. Gib doch mal so ein paar Inputs. Was sind denn Frameworks? Wie funktioniert Agilität? Und was sind denn auch Best Practices beispielsweise?
Eigentlich ist das Wort an sich schon sehr amüsant als Aufhänger, Weil wenn du zu jemandem sagst oder wenn du jetzt, keine Ahnung, als Entwicklungsleiterin oder als Entwicklungsleiter zu deinem Entwicklungsteam kommst und sagst, hey Leute, wir haben uns was überlegt, wir wollen agiler sein, dann werden alle dastehen, das cool finden, alle werden nicken und alle sind begeistert, weil das hört sich direkt toll an, agiler sein, yay, das ist das, was du willst. Und dann ist aber irgendwie die große Ernüchterung da so, ja, wie geht das denn? Was machen wir denn jetzt, um agil zu sein? Und da merkt man erstmal, dass das Wort an sich, das ist so ein typischer Begriff, wo alle draufspringen, aber eigentlich weiß erstmal niemand, was genau man eigentlich tun soll. Und ganz interessant ist, dass der Begriff, also der ist jetzt so ungefähr ein Vierteljahrhundert alt, wo es sich im größeren Stil verbreitet hat, also tatsächlich die agilen Grundgedanken mit iterativem Vorgehen und so weiter, das geht in die 50er Jahre schon zurück. Bei IBM ist da vieles erforscht und ausprobiert worden damals. Aber so einen richtigen Durchbruch, das war so um das Jahr 2000, da haben sich einige der Koryphäen unserer Branche, sage ich mal, haben sich getroffen und haben quasi überlegt, was unterscheidet denn gut laufende Softwareprojekte von denen, die vielleicht nicht so gut laufen, und haben daraus quasi so eine Art Destillat erzeugt. Und das ist das Agile Manifesto. Und da gibt es im Prinzip vier Grundregeln. Und das sind eigentlich Dinge, wo du mit gesundem Menschenverstand sagen würdest, ja, natürlich sollte man das so machen. Und also der erste Punkt, das ist, finde ich, der wichtigste, da heißt es dann zum Beispiel, dass also Menschen und die Interaktion zwischen Menschen, dass die eben wichtiger ist als die Werkzeuge, die du verwendest und als die Prozesse, die du verwendest. Und sie weisen halt explizit darauf hin, dass nicht heißen soll, dass Prozesse und Werkzeuge unwichtig wären, sondern das heißt einfach nur, dass im Zweifelsfall du den Menschen und deren Bedürfnissen quasi den Vorrang geben solltest. Also auf gut Deutsch, Prozesse und Werkzeuge sollten die Menschen unterstützen und nicht du bist da, um die Prozesse und Werkzeuge glücklich zu machen. Und dass man halt frühzeitig nach Feedback fragen soll und mit dem Kunden zusammenarbeiten soll, statt am Anfang erstmal ein 3 Jahre langes Pflichtenlastenheft aufsetzen soll, wo nach 3 Wochen sowieso schon jeder weiß, die Hälfte davon hat sich überholt und ist hinfällig, weil sich Umstände geändert haben oder was weiß ich. Und da kommt dieser Begriff her. Und diese 4 Grundregeln, die da eben genannt sind, die sind eigentlich sehr, sehr gut, aber auch die sind relativ unkonkret. Weil wenn du jetzt sagst, ja, gib den Menschen und deren Bedürfnissen Vorrang über Prozesse und Werkzeuge, auch da kann man ja wieder die Frage stellen, was heißt das denn jetzt für den konkreten Alltag? Ja, also was mache ich daraus sozusagen? Und da sind dann unterschiedliche Leute auf die Idee gekommen, quasi unterschiedliche Implementierungen oder unterschiedliche Interpretationen davon zu erstellen. Und das ist das, was am Ende des Tages so in den verschiedenen agilen Methoden gemündet ist, sei es jetzt Scrum oder sei es Extreme Programming oder sei es Feature-Driven Development oder sei es Kanban im weitesten Sinne oder. Und davon haben sich halt einige mehr und andere weniger verbreitet und einige wurden auch mehr geprüft als andere und so weiter. Aber das ist im Grunde genommen, wo das alles ursprünglich mal herkommt.
Also quasi ist ja wie so ein Schieberegler, den man dann hat, wenn man ein Projekt umsetzen möchte. Ist es eher starr oder ist es eher flexibel? Und die agilen Methoden sind dann so diese flexiblere Variante im Gegensatz zu den, sag ich mal, konventionellen Methoden, wie zum Beispiel Wasserfall oder das V-Modell in Deutschland. Hat es immer noch so den Stellenwert? Mixt man die Dinger dann auch in der Realität oder ist man dann wirklich eher so abgegrenzt in einem Bereich, wie du gesagt hast, Scrum jetzt, dass man nur Scrum nutzt, oder mischt man das dann auch in der Regel?
Standardberaterantwort, es kommt darauf an. Also der Punkt ist, ich finde eigentlich gerade dieses mit dem Schieberegler, dieses Bild, was du genannt hast, oder kann man sich wie so eine Skala vorstellen quasi, das finde ich eigentlich eine ganz schöne Visualisierung für das Ganze, wo man sozusagen so die klassischen Modelle, die ja grundsätzlich eher so als ein bisschen starr und vielleicht super aufwendig in der Planung und so gelten, dass man die halt quasi so auf das eine, als das eine Extrem ansieht und so dieses ganz leichtgewichtige, wir können jederzeit unseren Plan ändern, um eben flexibel reagieren zu können auf geänderte Anforderungen und so. Das ist so das andere Extrem. Und da gibt's 2 Dinge, die üblicherweise passieren, was jetzt so die Vermischung von dem einen angeht. Zum einen, das ist eine Missinterpretation. Agilität heißt nicht, dass du keine Strategie brauchst. Also es wird gerne Agilität als Ausrede genommen für totales Chaos. Das ist nicht das, was mit Agilität gemeint ist, sondern natürlich musst du wissen, wo du hin willst. Und natürlich brauchst du halbwegs einen Plan. Agilität sagt, oder das Agile Manifest sagt erstmal nur aus, dass du diesem Plan nicht komplett sklavisch folgen sollst, sondern den halt im Zweifelsfall vielleicht anpassen sollst. Also von daher, das heißt nicht, dass wir alles, was im V-Modell oder in Wasserfall oder sonst was da drin steckt, dass wir das sozusagen über Bord werfen sollen. Insofern, vielleicht sollte man es nur nicht so extrem auslegen, wie das vielleicht im V-Modell und bei Wasserfall und Co. passiert. Das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist natürlich noch diese Gegenüberstellung, die findet erstmal in Anführungszeichen im Lehrbuch statt oder im Elfenbeinturm. In der Praxis hast du dann ganz oft, wenn dann, und das ist so ein Effekt, den man immer sehr schön beobachten kann, dass viele Unternehmen, die oder viele Teams, die sagen, ja, lasst uns agil werden, solange darüber am Anfang gesprochen wird und solange man quasi über so dieses Lehrbuchideal spricht, was ja auch viele positive Effekte verspricht, sind alle Feuer und Flamme. Und dann kommt aber, wenn es dann um die Umsetzung geht, da kommt dann ganz schnell dieser Punkt, so ganz so, wie das jetzt da vorgeschlagen wird, so können wir das nicht machen. Und dann wird halt aus einem 2-Wochen-Sprint, der vielleicht so angepeilt wird, wird auf einmal ein 3-Monats-Sprint. Ja, und so die Trennung von Product Owner und Entwicklungsteam, die haben wir so nicht, weil wir haben keine Person, die als Product Owner dediziert fungieren kann. Ja, bei der Retrospektive wissen wir immer nicht so genau, worüber wir eigentlich reden sollen. Die lassen wir dann mal lieber weg. Und ja, den Review, den brauchen wir eigentlich auch nicht machen, weil das findet ja irgendwie sowieso einmal im halben Jahr an unserem Kundentag statt. Und da haben wir dann ja die große Präsentation und dann bleibt halt von agil nicht mehr so viel übrig. Insofern, die Grenzen zwischen den beiden Ansätzen, die sind bei weitem in der also gibt es, aber in vielen Fällen verschwimmen die deutlich mehr und man landet irgendwo ja so in der Mitte dieser Skala, halt weiter links oder weiter rechts, je nachdem, als man eigentlich ursprünglich wollte. Und das liegt, glaube ich, zu einem Teil daran, dass Teams und Unternehmen merken, wenn es dann ernst wird, dass es auch unbequeme Seiten hat, agil zu arbeiten. Und die will natürlich niemand. Und insofern ist die Begeisterung immer ganz groß, solange dir sozusagen ein goldenes Zeitalter versprochen wird. Und sobald du was dafür tun musst, ist die Begeisterung nicht mehr ganz so groß dafür. Und dann verfällt man halt gerne wieder in alte Patterns.
Ich meine, Agilität ist im Endeffekt aufgeteilt in Frameworks, so wie du gesagt hast. Ja, es gibt Scrum, es gibt Kanban, es gibt XP, es gibt verschiedene Frameworks, die einem Team Parameter mitgeben, um agil arbeiten zu können. Ich habe mir die Woche, ich war ein bisschen unterwegs und habe dann mal wieder meine Switch ausgepackt und habe Pokémon gespielt. Um da mal eine Analogie zu schaffen, vielleicht klappt's ja. Ich habe dann angefangen mit Pokémon Gelb, was ultra alt ist, wenn man mal sich das Ganze anguckt. Und da habe ich mit Pikachu gespielt. Pikachu hat eine Attacke, die heißt Agilität. Agilität bei einem Individuum bedeutet im Endeffekt, also bei Pikachu in dem Fall, das ist blitzschnell und kann eigentlich nicht angegriffen werden und kommt so super gut durch die Attacken seines Gegners. Das ist aber jetzt ein Individuum. Und du hast ja gesagt, Individuen und Interaktionen sind wichtiger als Prozesse und Werkzeuge. Jetzt ist aber nicht jedes Individuum gleich und nicht jedes Mitglied im Team ist gleich. Wie kann ich dann einen Ansatz fahren, der ein Team aus so vielen verschiedenen Individuen innerhalb eines Frameworks zusammenpresst und dann erwarten, dass das funktioniert?
Ja, frag mal die Leute, die sich Scrum ausgedacht haben, wie sie sich das vorstellen. Also beziehungsweise fragt die Leute, die sich das Agile Manifest ausgedacht haben, wie sie sich das vorstellen. Der Punkt ist, dass damit natürlich nicht gemeint ist, dass du jetzt einen Eiertanz um jede Person aufführen sollst, um es auch ja jeder und jedem bis ins kleinste Shishi irgendwie recht zu machen. Das wird nicht funktionieren. Also ein Team zu haben oder in einem Team zu arbeiten, heißt immer auch Kompromisse einzugehen. Der Punkt ist, es geht da ja vor allem darum, wie man mit dem Entwicklungsprozess an sich umgeht. Um ein Beispiel zu machen. Naja, du kannst natürlich jetzt sagen, okay, unser Entwicklungsprozess sieht so aus, wir planen, dann entwickeln wir 6 Monate lang und dann gucken wir mal, wo wir stehen und justieren nach. Und dann ist klar, dass nach 6 Monaten schon sehr viel Wasser den Rhein runtergeflossen ist. Da kann schon viel schiefgegangen sein und das dann nachzujustieren kann sehr teuer und kann sehr aufwendig sein, falls du es dann überhaupt noch machst. Wird ja dann gerne mit der Sunk-Cost-Fallacy auch argumentiert, so, das können wir jetzt nicht mehr machen. Wir haben da jetzt schon so viel Geld reingesteckt. Wir müssen jetzt den falsch eingeschlagenen Weg zwingend weitergehen, weil, ja, das macht zwar überhaupt keinen Sinn, aber wir haben schon so viel ausgegeben dafür. Lass uns lieber einen schwachsinnigen Weg weitergehen, als ihn zu korrigieren und am Ende ein besseres Ergebnis zu haben. Habe ich nie verstanden, aber okay. Und der Punkt ist jetzt, es kann es ja sein, dass aber ein Team zum Beispiel sagt, die fühlen sich damit total wohl. Die finden das super gut, weil die sind richtig krass gut in der Planung. Deren Umfeld oder deren Anforderungen sind vielleicht irgendwie so, dass, weil die regulatorisch vorgegeben sind, die sowieso sich nur einmal in 100 Jahren ändern, überspitzt formuliert. Und das heißt, für die passt dieses Vorgehen total gut. Und die haben gar nicht das Problem, dass nach 6 Monaten riesig nachjustiert werden muss und solche Diskussionen aufkommen, weil von Anfang an sehr klar ist, wo sie überhaupt hinwollen. Insofern ist das ja ein passender Prozess für sie. Wenn du jetzt ein anderes Team hast, was weiß ich, ist auch plakatives Beispiel in einem Startup, und Startups, die wissen ja oft noch gar nicht so genau, was mal ihr Geschäftsmodell werden wird. Es ist ja regelmäßig so, dass ein Startup dann dieses schöne Wort, diesen Pivot hinlegt und einmal sein Geschäftsmodell um 180 Grad dreht. Das heißt, da wäre das ja fatal, wenn man sagen würde, ja, wir haben irgendwie alle das Gefühl, das passt irgendwie hinten und vorne nicht mehr. Aber lass uns jetzt erstmal noch 5,5 Monate so weitermachen, weil das steht da irgendwo in einem Dokument so festgeschrieben und da dürfen wir nicht dran rütteln, weil das ist sozusagen das heilige Dokument und das darf erst in 5,5 Monaten wieder angefasst werden. Und das ist halt damit gemeint, dass halt, wenn du halt feststellst, dass quasi der gewählte Prozess oder auch die gewählten Werkzeuge nicht zu dem passen, was du als Ziele hast, was wie deine Umgebung funktioniert, wie du zu deinen Anforderungen kommst und so weiter, dass du dann halt hinterfragen solltest, und zwar nicht erst in x Monaten, ob das so sinnvoll ist und dass du da halt gegebenenfalls nachjustieren solltest. Und das funktioniert natürlich besser, wenn du einfach mal regelmäßig hinterfragst, funktioniert das gerade gut, laufen wir in die richtige Richtung und so weiter. Einfach weil dann halt noch nicht so viel Geld verbrannt wurde und noch nicht so viel Wasser den Rhein runtergeflossen ist. Und das ist im Grunde genommen aus meiner Perspektive damit gemeint, wie das Agile Manifest so ein bisschen aufgehängt ist. Und das ist halt das, was die verschiedenen agilen Methoden auch versuchen, auf die eine oder andere Art halt umzusetzen. Und genau, das ist, glaube ich, so ungefähr die Antwort auf deine Frage, die ich geben würde.
Und wir haben ja jetzt so ein bisschen im System gesehen, okay, wenn man das jetzt nicht richtig befolgt und auch vielleicht nicht rechtzeitig die Reißleine zieht, kann es halt wirklich zum Super-GAU führen. Also die Qualität nimmt noch weiter ab, das Projekt scheitert, kostet unendlich viel. Aber dann gibt's ja auch noch eine andere falsche Richtung, die man einschlagen kann. Und die kommt vielleicht gar nicht vom Team und der Unwissenheit, sondern dass es bewusst genutzt wird, um im Unternehmen gewisse Entscheidungen zu provozieren, um Leute, sage ich mal, intransparent zu missbrauchen. Und ich habe es jetzt noch mal ein bisschen umschrieben. Du sprichst da von dem, ich glaube, agil-industriellen Komplex.
Ja.
Oder das ist auch so ein Wort, das daraus entstanden ist. Kannte ich davor auch nicht. Und ich habe dann gleich noch ein Wort, das ich nicht kannte. Aber sag mal ein bisschen was dazu, bitte.
Ja, also ich weiß nicht, ob es das Wort vorher gab. Also agil-industrieller Komplex, das habe ich mir tatsächlich für den Artikel beziehungsweise für das Video so überlegt. So ein bisschen in Anlehnung an den militärisch-industriellen Komplex. Ich würde jetzt nicht mich auf das Podest stellen und sagen, oh, ich habe diesen Begriff erfunden. Den wird mit Sicherheit irgendjemand anderes auch schon verwendet haben. Aber er ist mir tatsächlich jetzt auch nicht irgendwie im größeren Stil geläufig oder so. Und ich nehme mal an, die anderen Begriffe, auf die du anspielst, das ist wahrscheinlich Fake Agile und Dark Agile. Und also das sind tatsächlich Begriffe, die nicht von mir sind, sondern die sind, ich will jetzt nicht sagen gang und gäbe, aber denen begegnet man schon häufiger mal. Und das Problem an der Stelle ist so ein bisschen, ich habe ja vorhin gesagt, eigentlich ist so, dass der Kerngedanke des Agilen ist eigentlich vieles, was der gesunde Menschenverstand einem sagt. Und wenn du als Entwicklungsteam mit deinem Kunden ein gutes Verhältnis hast und ihr gemeinsam Hand in Hand sozusagen nach vorne gehen wollt und euch beiden bewusst ist, dass auf beiden Seiten auch Fehler passieren können, aber man gemeinsam an eine konstruktive, gemeinsame Zukunft glaubt und daran proaktiv arbeitet. Das ist ja eigentlich eine sehr schöne Situation. Und wenn du das hast, dann würde ich mal sagen, machst du aus dem Bauch raus das Richtige, um das zu erfüllen, was als in Anführungszeichen agil definiert wird üblicherweise. Jetzt sind halt viele Situationen nicht so, wie gerade beschrieben, sondern häufig wird das dann ja so dargestellt, so ja der lästige Kunde und der nervige Kunde und immer haben die nur irgendwas zu meckern und sonst was und so der Kunde eher als Gegner, was ja eigentlich ein völlig bescheuertes Bild ist, weil ohne den Kunden hättest du keinen Auftrag und ohne dich würde der Kunde nicht zum Ergebnis kommen. Insofern ist das ja eigentlich eine gemeinsame Reise. Und natürlich wird es da Höhen geben und es wird Tiefen geben, aber das ist ganz normal. Und das will man halt manchmal nicht unbedingt sehen. Und dann ist der Punkt, dass dann halt gesagt wird, ja, wir müssen das Ganze irgendwie stärker strukturieren. Und dann kommt natürlich so eine gewisse Institutionalisierung in die ganze Geschichte mit rein, wo dann Regeln aufgestellt werden, wie du dann agil zu tun hast, was ja eigentlich schon dem ersten Punkt des agilen Manifests widerspricht, dass du ja gerade nicht zwingend den Regeln folgen sollst, sondern die hinterfragen sollst. Und also da schießt sich das Ganze so ein bisschen selber ins Knie. Und irgendwann hat halt jemand festgestellt, dass man da ganz guten Business drauf aufsetzen kann. Und dass man, wenn man jetzt diese Regeln so ein bisschen institutionalisiert, dass man dann zum Beispiel ja auch, und das ist ein ganz schlimmes Thema, finde ich, dass man dann ja auch Zertifikate verkaufen kann. So, ja, du bist jetzt zertifiziert für agile Methode XY. Du darfst ja also irgendein Badge auf die Brust kleben, so nach dem Motto, ja, dich kann man offiziell fragen und du bist sozusagen berechtigt, eine offizielle Antwort zu geben. Und das Schlimme, also das ist ja grundsätzlich auch keine dumme Idee, Leute weiterzubilden und die zu befähigen, Dinge besser machen zu können und in eine bestimmte Richtung vielleicht Dinge unterstützen zu können. Das Problem ist nur, dass das Geschäftsmodell da so in den Vordergrund rückt, dass man das Gefühl bekommt, es geht gar nicht mehr so sehr um diese agile Idee, weil das halt auch vieles, was aus dem Bauch heraus passiert, was aus Fingerspitzengefühl, aus Mitgefühl, aus Empathie, aus Menschlichkeit heraus entsteht, sondern auf einmal geht's primär darum, kann ich dir noch irgendwie 2 Zertifikate andrehen? Und am besten haben die eine begrenzte Laufzeit, weil dann kann ich dir alle 2 Jahre ein Zertifikat andrehen und dann habe ich auf einmal die Gelddruckmaschine erfunden. Und in dem Moment, das meine ich mit dem agilen industriellen Komplex, und in dem Moment, wo das auf einmal passiert, gibt es leider zu viele Unternehmen, die, weil sie von dem Thema Agilität mit, wie ich das gerade beschrieben habe, Empathie, Kommunikation, Menschlichkeit und so weiter, das ist nicht messbar. Das ist nicht quantifizierbar. Das heißt, wenn du jetzt jemanden einstellen willst, die oder der dich in dieser Hinsicht voranbringen will, woher weißt du, ob das die richtige Person ist? Und da macht es natürlich so ein dusseliges Zertifikat 1000-mal einfacher, weil dann, das sagt zwar unter Umständen nicht besonders viel über die Person aus oder über deren Fähigkeiten, aber du hast auf einmal eine messbare Einheit. Du hast auf einmal etwas, wo du quasi einen Punkt für vergeben kannst und dann stellst du halt die Person ein, die meisten Punkte bekommt. Ob das nachher dann das eigentliche Ziel erfüllt, ist eine ganz andere Frage. Und das ist halt ein Riesenproblem. Und wenn das dann noch gemacht wird, und das kommt halt in der Realität leider vor, also entweder aus Unwissenheit passieren dann Dinge, die eigentlich so nicht hätten passieren sollen, wo dann aber gesagt wird, ja, jemand mit einem Zertifikat sinngemäß hat das aber so vorgeschlagen. Das muss richtig sein. Ja? Das ist quasi, wenn du unbewusst agil falsch machst. Und dann gibt's natürlich noch die Steigerung davon quasi, so, ja, also eigentlich wollen wir vertrauen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht, wir wollen die eigentlich viel mehr kontrollieren und lass uns denen doch Agilität als was Tolles verkaufen, weil da schreien die alle juhu, und das eigentlich aber als reines Management-Instrument zweckentfremden. Ja, also in Scrum, da gibt's zum Beispiel so ein Daily Stand-Up-Meeting, was eigentlich dafür gedacht ist, dass man sich beispielsweise morgens mal kurz im Team austauscht, so, wie läuft's, wer macht was, wo hängt's irgendwie, sowas. Und das kann man aber natürlich ganz toll auch, da sind wir wieder bei dem Wort, institutionalisieren und als so ein Status-Meeting zweckentfremden. Und dann kann man auf dem Papier ganz toll den Haken dran machen, so, ja, natürlich haben wir ein Daily Stand-Up. Gut, es dauert halt irgendwie 3-mal so lange, wie es dauern sollte. Und eigentlich die einzige Person, die sich dafür interessiert, was gesagt wird, ist halt die Vorgesetzte oder der Vorgesetzte. Alle anderen langweilen sich, außer in den 2 Minuten, wo sie halt jeweils was sagen. Aber auf dem Papier bist du dann ganz toll agil sozusagen. Und das kannst du natürlich sehr ausnutzen und quasi ins Gegenteil verkehren und ja, Agilität im Grunde genommen pervertieren. Und das ist das, was oft passiert. Ja,
das fällt dann unter diesen Begriff Dark Agile, oder? Wenn man
ja, genau.
Dann so das missbraucht, um vielleicht auch Entscheidungen zu sagen, hey, das fährt gegen die Wand und eigentlich hätten wir es doch immer schon anders machen müssen und dann das so daraus zu nutzen oder diesen negativen Punkt. Man verheizt die Mitarbeiter und dann stülpt man sein Konzept auf, über was man eigentlich überstülpen wollte. Ich glaube, das hattest du mal so in dem Artikel angedeutet. Mhm. Und jetzt, wo ich zu Beginn gesagt habe, agil-industrielle Komplex, jetzt wird mir das Ganze nochmal klar, weil ich habe erst gedacht, habe es so ein bisschen vermischt, aber damit sprichst du quasi an, dass sich drumherum natürlich ganz viele Unternehmen gebildet haben, die das jetzt nochmal abstrahieren und gar nicht mehr gucken auf die eigentlichen Werte, sondern halt Zertifikate anbieten und ja, okay, das ist vielleicht komplementär ganz gut, wenn ich viel Erfahrung gesammelt habe in Agil und habe das dann nochmal theoretisch irgendwie ein bisschen auf dem Schirm, die Struktur und die Frameworks, ja, okay, Zertifikat ist gut, aber dass du sagst, das ist halt ad absurdum in den letzten Jahren irgendwie so gewachsen, oder?
Ja, also nicht erst in den letzten Jahren, das ist eigentlich also locker 10, 15 Jahre schon so. Okay. Und also generell habe ich persönlich mit dieser ganzen Zertifizierungswut, die da draußen so herrscht, ein ganz massives Problem. Also ich will nicht sagen, dass alle Zertifikate kompletter Bullshit sind, aber wenige sagen tatsächlich was aus. Und wenn ich mir halt angucke, wie solche Zertifikate zustande kommen, teilweise mit so einem Blödsinn wie, ja, du hast irgendwie 5 Stunden Zeit, um einen Multiple-Choice-Test zu beantworten, der aus 20, also ist jetzt überspitzt dargestellt, ja, der aus 20 Fragen besteht. Und das kostet dich halt irgendwie 250 Euro, diese Prüfung. Und wenn du durchfällst, ach, ist nicht so schlimm, du hast eine kostenlose 2. Chance. Und falls du dann auch nochmal durchfällst, dann kannst du es natürlich auch gerne nochmal buchen. Und du machst es halt so lange, bis es geklappt hat. Und das ist so, weiß ich nicht. Also wenn das Maß ist, was wir an den Tag legen, um festzustellen, ob jemand ein Händchen dafür hat, Softwareprozesse in die richtige Richtung zu treiben, unter Berücksichtigung dessen, dass allen Beteiligten es gut geht und alle Beteiligten irgendwie konstruktiv an einem Strang ziehen, dann gute Nacht. Und das ist halt leider genau das, was passiert. Und das ist generell das, was bei vielen Zertifikaten passiert. Und da sind halt, je größer ein Unternehmen wird, desto eher sind Leute am Einstellungsprozess beteiligt, die inhaltlich gar nicht so tief in der Materie drin sind. Und die brauchen dann halt irgendwas, worauf sie ausweichen können. Wie soll eine HR-Abteilung von einem 500.000-Personen-Konzern, wie sollen die die Qualität einer potenziellen Mitarbeiterin oder eines potenziellen Mitarbeiters vorab bewerten können? Da haben sie überhaupt keine Ahnung von. Das ist auch nicht schlimm, weil das ist, also aus deren Sicht ist das nicht schlimm, weil davon sind sie viel zu weit weg. Die sollen vorfiltern, die sollen vorsortieren und die können sich mit der Masse der Bewerbung gar nicht mit jeder Bewerbung im Detail, im Einzelnen, individuell beschäftigen. Also brauchen sie halt irgendwas, woran sie es festmachen können, und da sind Zertifikate halt super. Nur ist das halt ein ganz, ganz schlechtes Maß, um halt zu beurteilen, ist das, bringt da jemand einen Mehrwert rein? Hat jemand da ein Händchen für oder halt nicht? Und ja, das ist halt irgendwo schwierig. Und das Allerschlimmste, und das, dann darfst du auch wieder was sagen. Sorry für diesen Rant. Und das Allerschlimmste dabei, finde ich, ist, dass den Leuten, die die Zertifikate machen, vorgespiegelt wird, die Dinger hätten irgendeine Aussagekraft und wären in irgendeiner Form wichtig, weil alle Großen setzen ja darauf. Und damit wird so ein künstlicher Markt geschaffen, der sich selbst befeuert, der aber eigentlich komplett unnötig und sinnfrei ist. Das ist halt ein Riesenproblem.
Also ich will jetzt nicht noch mehr Öl ins Feuer gießen, Golo, aber...
Darfst du gerne.
Wenn wir uns so eine Scrum-Zertifizierung mal angucken, wenn jemand aufsteigt zum Scrum Master, das ist ja eine der bekanntesten Zertifizierungen, glaube ich, in diesem Umfeld. Was rein vom Zertifikat her befähigt denn diese Schulung, dieser Prozess, einen Scrum Master zu tun? Und die Frage, die sich da stellt, widerspricht es nicht direkt dem ersten Ansatz Individuals and Interactions over Processes and Tools? Ist das nicht ein kompletter Gegenspruch?
Ja. Das eigentlich reicht das als Antwort. Ja. Nein, also der Punkt ist einfach, ich habe übrigens, also ich rede da nicht irgendwie von außen so über irgendwas, was ich vom Hörensagen her kenne, sondern ich habe vor, ja, ich glaube 2010 war das, bin ich mir nicht mehr so ganz sicher. Ist schon eine Weile her. Ich habe auch so eine Scrum Master Schulung damals gemacht, weil ich halt jung und naiv war und weil ich dachte, hey, das ist irgendwie cool, und da hatte Scrum gerade so eine Hochzeit, und ich habe damals bei entweder der Scrum.org oder der Scrum Alliance, die zwei kann ich immer nicht auseinanderhalten, das sind so die beiden großen Anbieter in dem Bereich, da habe ich den Certified Scrum Master gemacht und irgendwie 2 Jahre später den Professional Scrum Master dann bei der jeweils anderen Organisation. Und diese Certified Scrum Master Geschichte, die war spannend, weil das war, also du konntest nicht einfach die Prüfung machen und das Zertifikat bekommen, egal was du wusstest oder wie du dich schon darauf vorbereitet hast oder was für eine Praxiserfahrung du hattest, sondern du musstest einen Workshop machen, ich glaube 2-tägigen, 1- oder 2-tägigen Workshop, weiß ich nicht mehr genau, um dann die Berechtigung zu haben, an diesem Zertifikat teilzunehmen. Was schon sowas hat von, oh, guck mal, das Flugzeug, was ich dir verkaufen will, das kostet nur 1.000 Euro, aber die einzige Startbahn, auf der du abheben darfst, die verkaufe ich dir für 1 Milliarde. Ja, so ungefähr. Und dieser 1- oder 2-tägige Kurs, der war auch echt interessant. Also ich würde nicht sagen, dass ich da nicht noch irgendwas gelernt habe. Das waren 2 Trainer, die haben das auch echt schön gemacht. Und also da denke ich durchaus positiv dran zurück. Aber halt die anschließende Prüfung, das war halt so, wie ich das halt gerade beschrieben habe, quasi so eine Multiple-Choice-Tralala-Prüfung, wo, wenn es halt nicht geklappt hat, hast du halt nochmal gemacht und so. Und das wirkte halt irgendwie so ein bisschen dumm an der Stelle. Und das Problem ist halt, wenn du jetzt Leute hast, die in so einem Workshop teilnehmen und die das, was die beiden Trainer damals vermittelt haben, die das aufsaugen sozusagen und die das weiterspinnen und die das umsetzen können, dann ist das fantastisch. Aber dann entsteht der Mehrwert durch die Schulung. Dann entsteht der Mehrwert dadurch, dass du gewisse Blickwinkel beigebracht bekommst, dass du bestimmte Taktiken vielleicht beigebracht bekommst. Der Mehrwert ist nicht, dass du nachher diesen Wisch hast, wo drauf steht, ja, sie haben es geschafft mit einem Stempel drunter. Und das Blöde ist nur, dass weil du halt, da schließt sich der Kreis zu dem, was ich eben vorher gesagt habe, weil du halt nicht messen kannst, ob jemand halt ein Händchen dafür hat, ob sie oder er es verstanden hat. Deswegen brauchst du halt diesen blöden Wisch, damit du halt irgendwo nachweisen kannst, so, guck mal, ich bin auch zertifiziert, und damit halt quasi, das ist quasi deine Eintrittskarte in gewisse Bereiche, die aber halt null was aussagt. Und das ist, ja, das ist einfach das Problem da.
Ja, wir haben ja jetzt viel über
Agilität und die Methoden gesprochen und eigentlich haben wir uns ja so das Ziel gesetzt, Postagilität jetzt festzuhalten. So, also wir sind jetzt voll in der Realität mit allen Herausforderungen, wissen aber auch, wenn man es richtig anwendet und das Setup passt, es kann super funktionieren und bietet eine Alternative. Aber was ist jetzt Postagilität? Das ist für mich nicht greifbar im Moment.
Das wüsste ich ehrlich gesagt auch gerne, weil ich habe den Begriff gar nicht aufgebracht. Ich habe den weder verwendet noch irgendwie sonst ins Spiel gebracht. Ja. Der ist so entstanden und ehrlich gesagt, ich mag den Begriff auch überhaupt nicht, weil Postagilität so von der Denkweise her im Prinzip genau dieses Mindset, was uns zu dieser institutionalisierten Zertifikatsmüllkippe gebracht hat, genau das im Prinzip, das ist dasselbe Mindset, was das fortsetzt. Weil Postagilität ist dann jetzt halt das nächste Label, was wir auf irgendwas draufkleben. Und ja, also jetzt sind halt irgendwie Agilität an sich ist durch diese Frameworks und Co. in Verruf geraten. Also brauchen wir jetzt halt neue Frameworks und kleben da dann das Label Postagilität drauf. Ist genau derselbe Quatsch, nur in neuen, also der alte Wein in neuen Schläuchen. Das ist das Letzte, was wir brauchen, ein neues Label, was wir draufkleben. Das, was wir eigentlich brauchen, meiner Meinung nach, ist eine Rückbesinnung auf die Wurzeln, so back to basics mäßig, weil eigentlich das agile Manifest alles das enthält und bereitstellt, was du brauchst. Du musst es halt mit ein bisschen Köpfchen anwenden, du musst es halt auf deine Situation adaptieren. Und dafür kannst du auch gerne XP oder Scrum oder sonst was verwenden. Die sind ja nicht per se irgendwie eine blöde Idee, diese Frameworks. Du darfst sie nur nicht institutionalisieren. Das Wort sage ich heute irgendwie sehr häufig. Und zum Selbstzweck erklären. In dem Moment, wo du das machst, schaffst du das Problem. Wenn du an der Stelle einfach mal einen Gang zurückschaltest und sagst, ja, wir vertrauen mal drauf, dass ein Team, was gern, also das ist, irgendwie schwingt da immer so mit, auch bei Entwicklerinnen und Entwicklern, so, ja, also kommt häufig vom Management so, ja, dieses, so, ja, wir müssen die ja auch kontrollieren, damit die auch vernünftig arbeiten. Ganz ehrlich, ich kenne keine Entwicklerin, ich kenne keinen Entwickler, die nicht aus sich heraus das Bedürfnis hätten, gute Arbeit leisten zu wollen. Man will doch irgendwie was qualitativ Vernünftiges abliefern, ohne, und da brauche ich nicht einen Aufpasser oder eine Aufpasserin, die ständig sinngemäß mit der Peitsche hinter mir steht und mich kontrolliert und im Zweifelsfall motiviert, sondern es gibt so viele Leute, die von sich aus, die intrinsisch motiviert sind. Und wenn man, ein Satz ist damals gefallen in diesem Workshop, der sehr hängen geblieben ist bei mir. Und zwar, es geht bei Agilität sehr viel um Eigenverantwortung und um Selbstdisziplin und um Eigenorganisation. Und das ist was man Erwachsenen eigentlich zutrauen sollte. Also lass die Erwachsenen doch auch einfach mal Erwachsene sein. Behandle sie doch wie Erwachsene und gib ihnen sozusagen die Freiheit, aber auch die damit einhergehende Verantwortung, das selbst zu organisieren. Behandle sie nicht wie dreijährige Kleinkinder, denen du jeden Blödsinn vorgeben musst, weil sie es noch nicht gelernt haben, sich als Team zu organisieren. Und da müssten wir eigentlich viel mehr wieder hin, dass mehr Freiheit gewährt wird, dass mehr Selbstorganisation gefordert, aber auch gefördert wird, aber halt auch natürlich mit der entsprechenden Verantwortung, die dann eingefordert wird, die damit einhergeht.
Wie gestaltet sich das dann in der Praxis, das zu fördern? Was gibt es da für Möglichkeiten im Team aus deiner Sicht? Ich denke, das ist auch ein Ansatz, den du häufig fährst.
Ja, also das Einfachste ist nicht hinzugehen und zu sagen, hey, wir machen das jetzt so und so, sondern einfach mal die Frage zu stellen, wie würdet ihr es denn machen? Das ist so einfach. Also, oder einfach mal die Aufgabe in Anführungszeichen zu geben, so, hey, das und das ist das Ziel. Was stellt ihr euch denn vor, wie wir das Problem lösen können? Lasst uns gemeinsam eine Lösung erarbeiten und nicht eine Person tanzt vorne weg und gibt quasi den Lösungsweg vor. Das ist der Unterschied zwischen einer Vorgesetzten beziehungsweise einem Vorgesetzten, die irgendwo, also natürlich musst du als Führungsperson musst du gewisse Rahmenbedingungen setzen. Du gibst das Ziel vor, aber du gibst nicht den Weg dorthin vor. Und das ist der Unterschied zwischen jemandem, die oder der so Micromanagement betreibt und ständig jedem sagt, was sie oder er zu tun hat, und jemandem, die oder der wirklich führt und die Leute quasi empowert und befähigt und quasi die Weichen richtig stellt, aber die Leute selbst quasi laufen lässt und auch mal Fehler machen lässt und sonst was. Das gehört dazu. Und du willst keine Arbeitssklaven haben. Also zumindest ich will das nicht. Ja, es mag andere Leute geben, die in anderen Unternehmen arbeiten und da irgendwo ein Team leiten, die sagen, ich finde das total super, wenn ich der Big Boss bin. Was ich sage, wird gemacht. Das ist nicht meine Art quasi zu führen. Und jetzt, wir schweifen da ein bisschen ab, aber so ein Thema, oder ich schweife da jetzt gerade ein bisschen ab, aber so ein Thema, was ja auch in den letzten Jahren größer und relevanter geworden ist, sind ja zum Beispiel die OKRs, mhm. Objectives and Key Results. Und das ist kein Zufall, weil das ist genau dieses Prinzip. Die Objectives sind die Ziele. Was will ich erreichen? Die Key Results ist, irgendwie ein paar Zahlen dran schreiben, damit ich messen kann, habe ich mein Ziel denn erreicht? Und dann muss sich jemand Strategien überlegen, wie kommt man denn dahin? Und das willst du eigentlich nicht von, oder im agilen Gedanken gibst du das halt nicht von oben vor. Du sagst nur, was du haben willst, aber wie das erreicht wird und wie man sich dafür organisieren muss, das so kann, überlass das doch dem Team, das können die doch selber rausfinden und das werden die auch selber rausfinden. Da hängt natürlich, und das ist das, woran es oft scheitert, hängt natürlich dran, du musst den Leuten vertrauen. Und das ist das, wo oft dann ja auch so, wo ich vorhin sagte, wo gerne so eine, so mit dem Kunden und so, ne, wo, ja, wo gerne so ein Feindbild quasi aufgebaut wird. Das Gleiche hast du an der Stelle mit Führungsebene und Angestellten, dass der böse Arbeitgeber oder der böse Arbeitnehmer oder, und das ist auch Quatsch. Du brauchst ein partnerschaftliches Miteinander.
Ja.
Und daran hapert es oft.
Bedeutet aber im Umkehrschluss, bring den Mensch in Vordergrund und nicht das Framework.
Ja, Individuals and Interactions und over Processes and Tools. Regel Nummer 1, genau.
Und dann sind wir wieder bei Agilität. Also Agilität richtig, ja, anwenden heißt, sich einfach auf die Kernkompetenzen wieder zu besinnen und zu verstehen, genau, der Mensch ist der Part in der Agilität, der überhaupt das ganze Set oder das ganze Tooling agil gestalten kann.
Richtig, genau.
Und das, was du zu Beginn gesagt hast, wir bauen ja auch nicht Softwarelösungen, um eine geile Softwarelösung, mhm, zu bauen, sondern um Geschäftsanforderungen umzusetzen und irgendwie den Ertrag zu steigern, die Kosten zu senken oder das Risiko zu senken, was auch immer im Hintergrund ist. Und das kommt ja vom Business. Und dann hast du das IT, und IT kann jetzt vielleicht IT-Infrastruktur sein, ist die Entwicklung. Und da ist ja schon eine Gap. Ja, die Gap der Kommunikation. Jetzt haben wir so gesprochen, wie sich so ein Softwareentwicklungsteam am besten organisiert. Aber auch übergreifend ist es ja dann wieder der, in Anführungsstrichen, Soft Skill, Kommunikation, Empathie, das Business zu verstehen. Gegenüber müsste aber auch mal das Business, vielleicht die Entwickler zu verstehen, ein bisschen mehr vorantreiben, weil ich weiß, es ist halt oft eben nicht so. Es wird halt wie eine Ressource gesehen, in dem, vor allem im großen strategischen Umfeld. Ich bin da auch Projektleiter in so einem riesigen Projekt, wo halt Strategieebene, dann hast du irgendwie die Programmebene, die Projektebene und dann hast du da 10 Programme und irgendwie hast du dann ganz viele Leute und jeder arbeitet agil in Jira dann und dann hast du noch oben drüber Agile Hive und 1000 Sachen, die du dann da natürlich abstrahierst, aber da, keiner redet mehr miteinander, ja, so gefühlt. Und darum finde ich das toll, weil ich habe ja die Frage gestellt, was kommt jetzt danach? Ist Postagilität die Lösung? Mhm. Nee, ist es nicht. Also aus unserer Sicht, ich meine, wir sehen auch nur einen Teil des Ganzen, ja, aber sich zurückzubesinnen, was eigentlich uns in der Zusammenarbeit weiterhilft und uns vielleicht auch wachsen lässt. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, weil wenn man kommuniziert und auch vielleicht offen, ehrlich miteinander redet und sagt, ja, okay, das habe ich jetzt nicht gut gemacht oder da denke ich, das kann ich nur nicht so gut, kannst du mir da helfen, anstatt zum Elfenbeinturm. Und dann schließt sich jetzt für mich persönlich der Kreis, weil es war natürlich schwierig, sich auf so eine Folge vorzubereiten, weil es ist schwer greifbar. Ja, also auch das Manifest und die ganzen Frameworks, mhm, die es da gibt. Und man schaut in 1000 Teile rein und ist auch nicht klüger danach. Und jetzt so ein bisschen das Feedback zu bekommen, ja, entspannt euch mal, konzentriert euch mal auf die einfachen Sachen.
Ja, also back to basics, ja, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, das ist es im Endeffekt. Und ja, also was du auch gerade sagtest mit nochmal der Bogen, ja, zurück zu ganz am Anfang mit Entwicklung versus Fachabteilung oder versus Business. Auch da ist es wieder genau dasselbe Pattern. Es wird oft so ein Feindbild aufgebaut, so die Fachabteilung sieht die Entwicklung nur als, also das ist ja in Unternehmen so, die nicht inhärent Softwareentwicklungsunternehmen sind. Ja, bei vielen ist ja die IT nicht irgendwie der Star im Zentrum, sondern die IT ist oft so notwendiges Übel, halt geht halt nicht ohne sie. Wenn du jetzt eine Versicherung heutzutage führen könntest ohne eine IT-Abteilung, würde, glaube ich, keiner sagen, wir brauchen eine, weil das ist nur ein Kostenfaktor aus Sicht des Businesses. Aber es auch da fehlt mir die Partnerschaftlichkeit auf Augenhöhe häufig. Und ja, natürlich muss die Entwicklung aus ihrer technologischen Sitzkuhle, in der man sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten bequem gemacht hat und aus der Komfortzone, natürlich muss man da als Entwicklerin oder als Entwickler raus und sich auf die Fachlichkeit einlassen. Auf der anderen Seite gehört aber auch eine Fachabteilung dazu, die dich nicht nur als, naja, irgendwie halt so eine austauschbare Arbeitskraft ansieht und die sich vielleicht auch mal die Mühe macht, dir halt auch Dinge mal zu erklären, weil sie sind ja die Fachexperten, nicht du, und die das anschaulich macht und die das greifbar macht und die halt auch mitzieht. Und wenn du halt sagst, hey Leute, ihr habt mir jetzt 3 verschiedene Wege erzählt, um dasselbe zu erreichen, wie wollt ihr es denn zukünftig haben? Weil wir können, also es macht keinen Sinn, drei Wege zu haben für den exakt denselben Prozess oder für dasselbe Ziel, wenn wir das in Software umsetzen wollen. Ja, dann kann die Antwort halt nicht sein, ja, aber es ist halt so, macht halt. Also wenn das die ganze Unterstützung ist, die ich dann aus der Fachabteilung erfahre, ist das halt ein bisschen dürftig. Und insofern, wie so oft, es gehören zwei dazu. Und es gehört sogar noch jemand Drittes dazu. Es muss von oben auch gewollt sein. Das ist, glaube ich, der schlimmste Satz, den ich in dem Zusammenhang jemals erlebt habe, wo ich ein Entwicklungsteam gefragt habe, so Leute, ich habe nicht das Gefühl, dass ihr die Fachlichkeit verstanden habt. Wie oft redet ihr denn mit der Fachabteilung? Und dann kam als Antwort, ja, das dürfen wir nicht. Wo ich mir dann gedacht habe, um Himmels Willen, wie soll das denn jemals funktionieren? Das ist doch komplett idiotisch.
Also das sind dann diese silohaftigen Strukturen und ich war diese Woche auch bei Augsburg gründet und wir hatten dann einen Stand und haben über Low-Code gesprochen und das so als Inkubator auch bezeichnet, um Business und IT so ein bisschen besser zusammenzubringen. Und ich wollte auch so ein bisschen in der Folge noch auf die Tools eingehen und es gibt halt Technologien wie vielleicht zum Beispiel Low-Code oder Enterprise Low-Code, wo halt eine Plattform ist, wo jeder an der Entwicklung teilhaben kann und das einfach versteht, was passiert. Weil oft ist es ja auch, glaube ich, zu schwierig zu verstehen, was passiert. Und Low-Code mag die eine Sache sein, für gewisse Anwendungsfälle bringt's das und ist ein Inkubator. Aber es gibt bestimmt auch andere Tools, denke ich. Du, Gola, bist da im Feld und ich meine, AI ist ein Buzzword und hat dort bestimmt jetzt auch irgendwo den Einzug gehalten. Siehst du da gerade in den letzten Wochen, Monaten Änderungen in dem Ökosystem, wo du sagst, da kommen neue Sachen, die helfen uns genau diese Silos aufzubrechen?
Nö.
Also die Technik hilft nicht.
Also kurze und klare Antwort. Nö. Weil der Punkt ist, die Technik ist ja immer nur Mittel zum Zweck. Und das ist auch der Grund, also es wird auch oft gefragt, so bei Scrum beispielsweise oder auch bei Kanban, so, ja, wie setzen wir denn gewisse Dinge dann technisch? Gibt es da Tools, die uns helfen können? Nimm das, was für dich funktioniert. Und da kommt halt wieder die individuellen Anforderungen und Bedürfnisse rein. Wenn du ein Team bist, was vor Ort sitzt, dann ist das cool, wenn du dich vor eine Wand stellen kannst, wo Karteikarten oder Post-its angeklebt sind und wo du halt gemeinsam auf diese Wand drauf schaust. Und cool. Es ist so schön, eine Aufgabe, die erledigt ist, das Post-it abzunehmen, zu zerknüllen und wegzuwerfen, weil das so richtig nochmal das Gefühl, es ist was geschafft und ja, endlich ist es geschafft und wir können es jetzt wegtun. Das ist total cool, aber das funktioniert natürlich nur vor Ort. Wenn du komplett remote bist zum Beispiel, wäre das die dümmste Idee ever. Und da ist vielleicht irgendein digitales Werkzeug, wo du halt sowas planen kannst, tausendmal sinnvoller. Aber jetzt darf man nicht hingehen zu sagen, dieses Werkzeug so gießkannenartig quasi wieder auf alle anzuwenden, weil unterschiedliche Teams und unterschiedliche Menschen, Überraschung, haben unterschiedliche Bedürfnisse und unterschiedliche Anforderungen, weil sie in unterschiedlichen Kontexten unterwegs sind. Und von daher, natürlich gibt es Tools, die dir helfen können. Aber der Punkt ist, es wird immer so nach dem einen wahren Tool gesucht und das gibt es nicht. Du nimm das, was funktioniert. Und das weißt du manchmal vorher nicht, dann probier's halt aus. Probiert einfach mal aus, Tool X zu verwenden. Und wenn ihr das Gefühl habt, nach 4 Wochen oder nach 3 Monaten, das fühlt sich irgendwie, es erfüllt nicht den Zweck, den wir haben. Deswegen ist es so wichtig, seine Ziele vorher zu definieren. Ja, dann probier halt was anderes aus. Es gibt diesen schönen Satz, ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn wir es ändern, aber ich weiß, dass wir es ändern müssen, um besser zu werden. Und es ist Trial and Error zu einem gewissen Grad. Und natürlich können Leute, die schon viel da draußen gesehen haben, dich vielleicht auch unterstützen, dass du schneller in die richtige Richtung läufst, weil nicht jede Situation ist komplett so individuell und einzigartig, wie immer alle meinen. Insofern kann dir das natürlich helfen, wenn jemand, der schon 100 Teams gesehen hat, dich dabei berät und unterstützt, in welche Richtung du laufen solltest. Aber es gibt halt nicht die eine Silver Bullet. Und das ist genau das Gleiche bei der Geschichte mit zwischen Fachabteilung und Entwicklung. Ob du das jetzt verbesserst, indem du halt sagst, ja, irgendwie, wir haben das Gefühl, wir reden zu wenig miteinander. Wir müssen einfach mal mehr miteinander quatschen. Lass uns doch einfach mal regelmäßig disziplinenübergreifend miteinander Mittagessen gehen. Einfach mal mehr miteinander reden. Oder ob du sagst, oh, da gibt's irgendeine krasse AI-Lösung, die irgendwie, es kommt drauf an, was dein Problem ist. Und das musst du vorher analysieren. Und was halt so oft passiert ist, dass quasi die vermeintliche Tool-Lösung rausgesucht wird, bevor überhaupt klar ist, was eigentlich das Problem ist. Und das siehst du ja im Kleinen, wie viele Unternehmen und wie viele Teams gibt es, die sagen, ah ja, wir fangen jetzt eine neue Softwareentwicklung an, wir haben entschieden, das machen wir in Java oder in PHP oder you name it. Was wir machen sollen, wissen wir noch gar nicht so genau. Wo ich mir immer denke, wie kann man denn dann eine Technologie raussuchen? Also, ja, wir brauchen ein Fahrzeug. Ja, dann lass uns irgendwie, keine Ahnung, einen Sportwagen nehmen. Ja, also wofür wir das bräuchten wäre, um einen Acker zu pflügen. Ja, okay, wie kriegen wir jetzt den Pflug an einen Porsche 911 dran geklöppelt? Also, wird irgendwie funktionieren, aber ist halt eine blöde Idee.
Ist doch ganz einfach. Einfach, größere Reifen, Fahrwerk aufbocken. Ja, dann haben wir einen Porsche, der das Feld pflügen kann oder das Feld bestellen kann.
Ja. Dann heißt es nämlich, und das ist dann das, was passiert in der Praxis, und dann heißt es nachher, ja, die Technologie ist halt Mist. Und nee, es ist nicht die Technologie Mist, sondern du hast einfach die falsche Technologie für den konkreten Fall ausgesucht, weil du dir den Fall nicht angeguckt hast, bevor du die Technologie ausgewählt hast. So einfach ist das. Also das Tool, und darauf kann man es wirklich reduzieren, das Tool muss den Menschen und den Bedürfnissen und den Anforderungen folgen und nicht umgekehrt.
Perfekt. Das könnte man fast schon als Schlusssatz
setzen. Ja. Okay, es war schön, da gewesen zu sein. Macht's gut. Tschüss.
Ciao. Nein, nur nicht so schnell. Was mich jetzt noch interessieren würde, du machst ja noch viel mehr. Also du beschäftigst dich ja jetzt nicht nur mit agilen Methoden und den Themen, sondern du hast bestimmt jetzt einige Projekte, die in nächster Zeit bei dir kommen oder Videos, die du drehst. Was kann man von dir in nächster Zeit erwarten?
Einiges. Also wir haben, ich habe ja vorhin gesagt, dass wir uns viel mit dieser Kommunikation zwischen Fachlichkeit und Business auf der einen Seite und Entwicklung auf der anderen Seite beschäftigen. Und ich hatte ja auch Domain-Driven Design und Event Sourcing und CQRS genannt. Und da wird im nächsten Jahr einiges von uns dazu kommen. Ich will noch nicht zu sehr in die Details gehen, zu viel verraten. Das werden wir dann so Anfang nächstes Jahr, so ungefähr werden wir das ankündigen, was wir da vorhaben. Aber das ist jetzt eigentlich der Perfekt. Also klingt so, als ob wir uns im Hinblick darauf jetzt abgesprochen hätten. Wer neugierig ist auf diese Themen, CQRS, Event Sourcing und so weiter, und das mitbekommen will, was wir so vorhaben, also die eine sehr gute Idee wäre, entweder unserem YouTube-Kanal zu folgen unter youtube.com/@thenativeweb oder...
Linken wir rein.
Danke. Genau. Oder dem... Ich schreibe einen Blog auf Heise Developer oder auch einfach diesem Blog zu folgen. Dessen Adresse habe ich nicht im Kopf, aber im Prinzip ist es heise.de/developer. Okay. Und dann findet ihr mich, oder ihr googelt einfach meinen Namen. Der ist selten genug, dass man mich ganz gut findet. Und also in der Hinsicht wird einiges kommen im kommenden Jahr. Und da, ja, wie gesagt, also da haben wir ein bisschen was vor. Und genau, um dieses Problemfeld zu verbessern und zu stärken und genau.
Ja, vielen Dank, und das war nicht abgesprochen, und ich kann auch noch mal sagen, vielen, vielen Dank für die Einblicke in die agile Welt und das so ein bisschen auch zu entzaubern und greifbar zu machen. Das hat mir jetzt richtig gut getan, muss ich sagen. Ich freue mich auch wieder jetzt mehr auf Softwareprojekte, weil sich einfach aufs Wesentliche zu konzentrieren und mehr mit den Leuten zu sprechen, zu gucken, wo die Herausforderungen sind, was wir besser machen können. Also cool. Und JP, hast du noch ein Schlusswort, ein Kommentar?
Tatsächlich nicht. Ich hätte vielleicht doch das eine oder andere, das würde aber in die nächste Diskussion münzen, deshalb.
Ich würde einfach so sagen, die nächste Diskussion könnte aus meiner Sicht gerne kommen. Golo, ich glaube, wir werden uns noch mal ein Thema vornehmen, wenn die Zeit soweit ist.
Sehr, sehr gerne.
Dann im nächsten Jahr. Super, klasse. Ja, dann auch vielen Dank für eure Aufmerksamkeit da draußen. Lasst uns gerne Feedback da und teilt die Folge, wenn sie euch gefallen hat. Und dann sage ich einfach bis zum nächsten
Danke.
Mal.
Ciao.
Ciao. Ciao.